Herzlichen Dank für das freundliche Willkommen bei euch hier in Barmbek. Ihr habt das nachgeschaut und herausgefunden, dass ich 2009 das letzte Mal bei euch war. Ich habe das auch nachgeschaut und habe festgestellt, das war am 13.06.2009. Und natürlich kommt jetzt wieder die Frage, was war damals das Predigtthema? Nein, die Frage kommt nicht, ihr wisst das ja alle noch. Heute ist eine andere Predigt dran. Für die Kinder vielleicht doch noch ein Angebot. Kennt ihr mich noch? Ihr lacht mich so fröhlich an und sagt alle, nee. Es waren doch nur 2 Jahre. Na gut. Also alle Kinder, hier vorne sehe ich ein paar, ich weiß nicht, ob woanders sich noch welche zwischen den Reihen gut verschanzt haben. Oder vielleicht hinten im Aquarium, oder wie heißt das bei euch? Ihr hört mich ja da hinten auch. Wenn ihr wollt, ich mache euch ein Angebot, es ist ja jetzt schon 11:30, die Uhr hängt ja leider dort hinten. Ich würde als Gemeinde die Uhr immer nach vorne hängen, weil die Mehrheit im Saal will wissen, wie spät es ist, nicht die Minderheit. Wie lange predigt er noch? Wenn ihr wollt, ich mache euch ein Angebot. Ich mache jetzt keine Geschichte noch vorher. Ihr seid auch schon recht groß, finde ich, für eine Kindergeschichte viel zu groß. Wenn ihr wollt und ein Stück Papier habt und einen Stift und sagt, ich habe was Tolles erlebt und ihr schreibt mir das auf oder ihr malt mir auch ein Bild. Vielleicht sagt auch mancher, ich kann wirklich klasse malen. Ich konnte das früher nicht so gut, aber ihr könnt es vielleicht. Und schreibt den Namen drauf. Und wenn wir uns nachher verabschieden, dort hinten nach dem Gottesdienst, gebt ihr mir das mit den Namen, dann kriegt ihr Post von mir kommende Woche. Das ist mein Angebot. Das ist übrigens das Original. Das mache ich schon seit 15 Jahren so, überall, wo ich hinkomme. Und ich halte mein Versprechen. Ansonsten könnt ihr mich besuchen kommen, wenn ich es nicht halte, und könnt euch die Post abholen. Nein, also wenn ihr wollt, könnt ihr eine Geschichte malen, ihr könnt was aufschreiben, vielleicht was Tolles, was ihr mit Jesus erlebt habt, oder vielleicht was euch an der Gemeinde nicht so gefällt, weil ich vom Verband kann das alles verändern. Was immer ihr wollt, ihr könnt das aufschreiben und dann gebt ihr mir das und dann kriegt ihr Post von mir. Das ist ein Versprechen, das halte ich auch, ganz ehrlich. Obwohl ich die ganze kommende Woche im Bergheim bin, in Mühlenramede, wenn ihr das vielleicht schon mal gehört habt, aber dort kann man auch Briefe einstecken. Könnt euch darauf verlassen. Wenn ihr nicht wollt, das ist natürlich eure Möglichkeit, dann könnt ihr sagen, wir hören auch gern zu. Könnt ihr auch machen. Aber wenn jemand vorne steht mit einer Krawatte und einem Anzug, dann kann es, manchmal ist das ja nicht so ganz spannend, weiß ich nicht, wie ihr das so erlebt. Die Erwachsenen dürfen keine Bilder malen, die müssen zuhören. Das ist euer Vorteil. Soweit. Also das ist die Möglichkeit für euch Kinder, wo immer ihr euch versteckt und auf jeden Fall hier vorne, wenn ihr euch dazu noch zählt. Ich habe einen Predigttext, einen Text aus dem Römerbrief, und das Thema wurde genannt und ist im Grunde schon ein Teil dieses Bibeltextes, von dem ich gestehe, dass ich über 20 Jahre meines Predigtdienstes immer wieder dachte, es wäre gut, mal über diesen Text zu predigen, eigentlich aber immer aus der Scheu, möglicherweise in dem Studieren dieses Textes auf Antworten zu stoßen, die ich selber dann auch für mich ja umsetzen müsste oder die vielleicht doch zu spannend sind oder zu herausfordernd, weitestgehend nicht mich getraut habe. Vielleicht ist es auch immer noch ein Wagnis, mit Sicherheit ist es immer noch ein Wagnis. Wahrscheinlich wie jeder Text, denn wenn man predigt, predigt man zuerst sich selber. Ich kann mich ja nicht vorn hinstellen und euch belehren und selber hätte ich damit nichts zu schaffen. Das funktioniert ja nicht und dann bin ich auch nicht glaubwürdig. Römer Kapitel 12, Vers 18, wer eine Bibel dabei hat, ich lade euch ein, mitzulesen, es ist ein kurzer Text, aber der Zusammenhang ist nachher nochmal auch entscheidend und wichtig. Römer Kapitel 18, Kapitel 12, Entschuldigung, Römer Kapitel 12 und dort der Vers 18, nur dieser eine Vers. Seite 191 in meiner Lutherbibel, wer noch am Blättern und Suchen ist, aber ihr wisst ja Bescheid. Römer 12, Vers 18, dort steht, bei Luther sogar dick gedruckt, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Ist es möglich, so viel an dir liegt, so vertrag dich mit allen Menschen. Das meint ja mehr als nur, sich gegenseitig nicht zu stören oder sich nicht umzubringen. Denn das gelingt ja doch so einigermaßen, dass wir uns weitestgehend nicht stören, es klappt nicht immer, aber umbringen, das kommt gar nicht vor. Das fällt uns mitunter ja durchaus nicht so schwer. Uns gegenseitig zu stören oder vielleicht auch verbal den anderen doch niederzumachen, kommt es vor, kommt es nicht vor. Paulus sagt, es ist ein wichtiges Thema. Wie kommst du mit den Menschen um dich herum aus? Es geht ja hier zwar um das Wort alle, aber es geht nicht darum, das globale Große zu sehen. Ich muss 10 Milliarden Menschen verstehen und gut finden. Es geht um die Menschen um mich herum. Der Nachbar, der Kollege, leider auch mancher Freund, stört oder nervt zwischenzeitlich schon sehr. Es soll auch Gemeinden geben, wo man auch in der Gemeinde Menschen sind, die sich von anderen in der Gemeinde irgendwie genervt fühlen. Das kommt in Barmbek nicht vor, das weiß ich. Das ist bei euch alles ganz anders, aber es soll sowas geben. Die Ungläubigen um uns herum in der Welt, die können ja nichts dafür, wenn sie sich nicht verstehen, wenn sie sich streiten, wenn sie vor Gericht ziehen und die Nachbarschaft streitet vor Gericht. Das ist ja so spannend. Da gibt es ja mittlerweile auch Fernsehserien drüber. So Reality-TV ist ja eine wichtige Sache. Die Ungläubigen können nichts dafür, dass sie nerven. Die sind ja letztlich auch ein Stück taub für jede gute Botschaft. Aber von den Freunden, von dem Bruder und der Schwester, da würde man doch schon erwarten, dass man ein gutes Maß an Sensibilität, an Wahrnehmungsvermögen, an Selbstwahrnehmung und an Fairness vorfindet. Aber wie oft wird man enttäuscht? Wie oft wird man enttäuscht? Wie sagte mal einer etwas humorvoll, ein langjähriger Gemeindemitarbeiter, wer in der Kirche arbeitet, der ist praktisch in der Kirche zu arbeiten, so fängt es an. In der Kirche zu arbeiten ist eine Glaubensprüfung. Wer sie besteht, der muss in den Himmel kommen. Oder wie mancher, der eben lange in innerkirchlichen oder adventistischen Einrichtungen gearbeitet hat und sich dann manchmal fragt und sagt, meine Güte, und das bei uns. Und ihr könnt hingehen in unsere adventistischen Einrichtungen, auch in manche Einrichtungen, die wir hier so schön im Missionsbericht uns vor das geistige Auge halten, was für tolle Erfahrungen da sind. Aber eben gerade, weil wir höchste Ansprüche aneinander haben, sind Verletzungen und Enttäuschungen über das Menschliche, das es dort überall gibt, eben viel tiefer und viel größer. Die Vorgabe des Apostel Paulus ist enorm hochgesteckt. Er sagt, zu allen Menschen gehören eben wirklich alle, da kann ich keinen aussortieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich gebe zu, wenn mich jemand bitten würde, nimm doch mal ein Stück Papier und schreibe mal alle Namen auf von den Menschen, denen du gerne ein Ticket für den Zug von Hamburg nach Sibirien schenken würdest, aber ohne Rückfahrschein. Ich wüsste eine Menge Menschen und ich bin auch so ehrlich und gebe zu, ich würde nicht so lange nachdenken müssen. Wenn es die Möglichkeit gäbe, dass sie dort etwas ganz Neues aufbauen und ganz weit weg wären von mir, wenn ich ganz ehrlich bin zu mir selbst und vor Gott, ich wüsste etliche Namen. Ich weiß nicht, ob es dir so anders geht. Zu allen Menschen gehören eben alle. Und der Text sagt, ich darf keinen aussortieren, keinen einzigen. Und wenn es der ekligste Typ oder die mich schwer enttäuschende Schwester, der mich verletzende Freund oder Bruder ist, oder die sogenannten Freunde, denen wir vielleicht am schwersten vergeben können. Dass das Thema des Miteinander-Auskommens und sich Vergebens ein enorm wichtiges Thema ist. Wenn ihr das Fernsehen anmacht, da gibt es mittlerweile irgend so eine Show, habe ich mitbekommen, Verzeih mir oder wie die heißt. Und dann geht so ein Fernsehmoderator los, trifft dann jemand, der irgendwas ganz, ganz falsch gemacht hat, Menschen verletzt hat. Dann sucht er die anderen und dann versucht er, die zusammenzubringen. Und manchmal gelingt das scheinbar und dann fließen Tränen ohne Ende. Und daraus lässt sich sogar eine Fernsehshow machen, die Millionen Menschen gucken. Scheint ein Thema zu sein, das die Menschen betrifft. Es scheint ein Thema zu sein, das auch Menschen, die nicht an Gott glauben, enorm umtreibt. Versöhnt oder unversöhnt zu leben. Mit den Menschen in Frieden zu sein, zurechtzukommen. Scheinbar ein tiefer Wunsch im Herzen eines jeden Menschen, völlig egal, ob er an Gott glaubt oder nicht. Es gibt eine Fülle von Zitaten, die Enttäuschungen und Verletzungen gerade im Blick auf Freundschaft aufs Korn nehmen. Ich gebe euch mal 2 Beispiele. Die Freunde nennen sich aufrichtig, die Feinde sind es. Oder ein anderes, das erste Zitat war von Arthur Schopenhauer, bekannter Philosoph. Das zweite von einem polnischen Satiriker mit Namen Brudnicki, ich kann die Sprache nicht so gut, der sagt, ein Freund ist ein Mensch, der dir völlig selbstlos schadet. Oder noch ein anderes, Freunde nennen sich aufrichtig, die Feinde sind es. Das sind ja so Zitate, über die wir so ein bisschen verklemmt schmunzeln, weil wir merken, da ist so ein Kern drin, der stimmt. Und weil wir möglicherweise Ähnliches erlebt haben, aber eigentlich auch spüren, wie sehr hier deutlich wird, dass da Verletzungen sind, dass wir Enttäuschungen erleben, gerade in der Gemeinde. Und Paulus kommt daher und sagt, sie gehören alle mit rein, sie gehören alle mit rein, mit allen Menschen Frieden. Du kannst keinen aussortieren. Paulus sagt aber auch, ihr Lieben, Paulus sagt auch, wenn möglich. Und damit sagt Paulus, ich weiß, dass es Rechnungen gibt, die nicht aufgehen, vielleicht ein Leben lang nicht, wenn möglich. Dieses wenn möglich ist so vielbedeutend und so tief. Es gibt Rechnungen, die am Ende nicht aufgehen. Als ich vorhin hier interviewt und vorgestellt wurde, haben wir über die Jugendabteilung gesprochen. Ich habe auch noch eine andere Aufgabe. Wenn ihr das Adventisten heute auch, das Märzheft jetzt, das aktuelle aufschlagt, ich leite diesen Fachbeirat zum Thema Kindesmissbrauch und Prävention sexuellen Missbrauchs. Vergebung mit allen Menschen, wenn möglich, sagt Paulus. Und dieses wenn möglich ist so elementar und so wichtig. Es gibt Dinge, die sind nicht aufzulösen, zwischen Menschen nicht aufzulösen. Und es ist auch nicht biblisch zu sagen, selbst wenn Schlimmstes passiert ist, musst du doch mal vergeben können, hab dich nicht so. Und diese Sprüche, die man dann hört von Leuten, die sich schuldig gemacht haben, das ist nicht mit der Bibel begründbar. Paulus sagt, es gibt Dinge, die nicht lösbar sind. Und ich habe immer nur wieder die eine Antwort, wenn diese nicht lösbaren Dinge aufgrund von so unendlich tiefen Verletzungen da sind, dass ich sage, bring es zum Kreuz. Aber man kann Vergebung und das einfach Wegwischen von Dingen und von Leid, was zwischen Menschen passiert ist, mit der Bibel nicht einfordern. Dass Menschen Gott vergeben hat, die Schlimmstes getan haben, auch an ihren Mitmenschen. Wir denken an David, der hat sich dann doch mal der anderen Frau zugewendet und deren Mann dann eben auch beiseite geschafft und so fort. Es ist richtig, dass Gott ihm vergeben hat, dass er sein Königtum ihm belassen hat, aber die Folgen sind geblieben. Und wir können so viele Beispiele in der Bibel finden. Die Frage ist nur, so viel an mir liegt, sagt Paulus. Es gibt Dinge, die können wir nicht auflösen. Er weiß, dass wir uns immer wieder ein paar Rechnungen auch offen halten. Man muss ja nicht immer an Schlimmste denken, nur weil es dieses Thema zurzeit auch in unserer Kirche ganz akut gibt. Und leider eben zu viel und zu oft. Paulus weiß, dass wir uns auch im normalen zwischenmenschlichen Bereich immer ein paar Rechnungen offen halten. Ein Bruder schrieb mir einen langen Brief und hat gesagt, ich bin jetzt nicht mehr in dem Ort in der Gemeinde, wo ich eigentlich groß geworden bin, mein Leben verbracht habe. Aber ich leide so unsagbar darunter, dass diese Gemeinde sich gespalten und getrennt hat. Und wir müssen doch einen Weg finden, dass sie sich wieder versöhnen, dass sie Frieden miteinander haben. In den Gesprächen mit ihm habe ich darüber nachgedacht. Und ich muss ehrlich gestehen und habe auch ihm das bekannt, nicht als einen billigen Trost, aber einfach als eine Beobachtung, dass ich vielerlei Gemeinden kenne, Adventgemeinden, die aus verschiedensten Gründen meinten, es geht nicht mehr miteinander. Ob es die Lieder sind oder irgendwelche anderen Gottesdienstformen, was immer für Nebensächlichkeiten herbeigezerrt werden, um eben jetzt zu sagen, mit dir nicht mehr. Ich kenne von all diesen Beispielen, die man gerne auch als Gemeindeneugründung bezeichnet, kenne ich keines, wo wirkliche, nachhaltige und glaubhafte Versöhnung möglich war. Wo diese beiden Seiten dieser Gemeinde zusammengefunden haben und haben ganz von vorn bedingungslos einen Neuanfang gewagt. Ich kenne keine. Paulus sagt, wir halten uns immer ein paar Rechnungen offen. Und es genügt irgendein Anlass und alte Dinge brechen auf und werden bis aufs Schärfste wieder auf den Tisch gelegt und verfolgt. Ich bin sehr davon überzeugt, und es mag eine These sein, der ihr gern widersprechen könnt, wir haben als Adventgemeinde nicht nur in Deutschland darüber hinaus, wir haben kein theologisches Problem, was gern von einigen sehr, sehr fleißigen Gemütern betrieben wird. Wir hätten ein theologisches Problem. Wir bemühen manchmal solche Themen, um irgendwo Dinge auszufechten. Wir haben über charismatische Bewegung Kämpfe geführt, noch und nöcher. Wir haben zum Thema ACK uns auseinandergesetzt bis zum geht nicht mehr. Wir haben jetzt gerade ein neues Thema gefunden, das heißt Schöpfung, wo ich mich frage, was ist denn unser Problem? Es steht doch alles klar drin, was müssen wir jetzt hier bestreiten miteinander und gegeneinander? Ich behaupte, und das ist meine These, wir haben nicht ein theologisches Problem. Haben wir nicht. Die Dinge, die wir als Adventisten glauben, sind für mich in der Bibel sehr klar, sonst wäre ich ja nicht Pastor oder Prediger. Das eigentliche Problem, das wir haben, ist unsere Unversöhnlichkeit. Unsere Unversöhnlichkeit. Paulus sagt, wenn möglich. Wenn möglich heißt, er weiß, dass die Rechnungen manchmal nicht aufgehen, und das heißt auch, dass wir uns immer ein paar Rechnungen offen halten. Paulus schränkt mit diesem, so viel an euch liegt, schränkt er ein. Gleichzeitig verschärft er aber in diesen drei Worten das Gewissen von uns, den Druck auf unser Gewissen enorm. Er schränkt zwar mit diesem, so viel an euch liegt, nach dem Motto, da gibt es wahrscheinlich vieles, da könnt ihr gar nichts dafür. Er schränkt es ein, aber gleichzeitig ist dieser Satz eine enorme Verschärfung des Druckes auf uns selbst. Und wir sollten ja Bibeltexte, wenn wir sie lesen und meditieren und bedenken, immer zuerst für uns selbst bedenken und nicht mit dem Gedanken, aha, stimmt, Schwester XY hinter mir, das solltest du jetzt mal ganz besonders gut zuhören. Das ist ja nicht die Art, wie man Bibelstudium betreibt. So viel an euch liegt. Die Einschränkung besteht darin, wenn der Widerspenstige und Unbelehrbare wirklich mit nichts zu gewinnen ist. Du hast alles versucht. Du hast gesprochen, du hast versucht, dich zu treffen mit ihm oder mit ihr. Du hast Briefe geschrieben, du hast alles versucht. Du hast gekämpft um den anderen bis zum Umfallen. Und trotzdem wird es nicht besser, weil der andere eben sagt, das ist mir egal, ich habe mir nichts vorzuwerfen, das ist dein Problem, ist nicht meins. Du hast alles versucht. Paulus sagt, das ist die Einschränkung. Du hast von deiner Seite die Hand gereicht und zumindest auch das Kreuz in die Mitte gestellt. Das ist das, was an dir liegt. Die Verschärfung ist, in diesem Text zu verstehen, so viel an euch liegt, da verstehe ich Paulus und höre ihn sagen, wenn es nicht zum Frieden kommt, dann darf es nicht an dir liegen. Wenn es nicht zum Frieden kommt, dann sieh zu, dass es nicht an dir liegt. Alles andere Ungelöste, was nicht an dir liegt, kannst du nur abgeben, kannst du nur ans Kreuz bringen. Paulus hat eben auch 1. Korinther 13 geschrieben, wo wir lesen, dass die Liebe alles glaubt und alles hofft und alles duldet. Die Liebe kapituliert nicht vor der Lieblosigkeit des anderen. Die Liebe muss oft schwere Wege gehen. Warum schwer? Weil wir im Frieden miteinander leben sollen, obwohl wir unvollkommen sind. Das mag vielleicht für uns ein bisschen profan sein und ja, klar sind wir unvollkommen, aber das muss man sich trotzdem nochmal bewusst machen. Dieser Text stellt diesen Anspruch an uns, diesen Anspruch des Vollkommenen, mit allen Frieden zu haben, an uns Menschen, die wir aber nicht vollkommen sind. Der andere nicht, aber ich auch nicht. Das ist heilsam zu bedenken, dass wir wissen, dass der andere, mit dem wir uns vertragen sollen, seine Schuld und seine Fehler hat. Und viel wichtiger ist noch, sagt Paulus, ich selbst bin auch nicht vollkommen. Auch ich habe meine Abgründe, meine Schuld und meine Sünde und meine Fehler. Unvollkommen, fehlerhaft, noch nicht am Ziel. Friedvolle Beziehungen unter Sündern zu pflegen, da haben wir ein Problem. Und Paulus sagt, ja, das ist ein Problem, aber das ist unsere Aufgabe. Paulus sagt, das ist unsere Aufgabe. Er sagt nicht, du musst es jetzt erfüllt haben. Das wäre Perfektionismus. Ich muss das irgendwie jetzt erreichen, in den nächsten 5 Jahren. Das ist ja so ein Stück kranke Bibelauslegung, die mancher dann auch vollzieht, indem er sagt, Matthäus 5, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Hier ist was ganz anderes gemeint, als keine sündige Tat mehr zu tun. Vollkommen in der Entscheidung, in der Hinwendung zu Gott. Wir müssen die Texte immer im Zusammenhang lesen und nicht immer rausreißen, was uns gerade irgendwie doch passend erscheint. Unsere Aufgabe lebenslang ist es. Wir werden, bis Gott wiederkommt, bis zum Reich Gottes, werden wir mit diesem, mit allen in Frieden zu leben, nicht fertig sein. Wir werden nicht uns einen Plan machen können, so in 5 bis 10 Jahren, dann bin ich vielleicht auch in der Rente und dann habe ich es geschafft und dann bin ich für mich auch zufrieden, dann ist es gut. Eine lebenslange Aufgabe. Rainer Maria Rilke, dieser bekannte Dichter, der manches geschrieben hat, wo wir auch kritisch, denke ich, drauf sehen sollten, hat aber auch manches geschrieben, was sehr bedenkenswert ist. an einen jungen Dichterkollegen, der mit den Mitmenschen und all der Ungerechtigkeit sehr gehadert und gekämpft hat und auch mit Gott, hat er unter anderem mal folgende zwei Sätze geschrieben, einen langen Brief, ich nehme nur zwei Sätze daraus. Liebhaben von Mensch zu Mensch, das ist vielleicht das Schwerste, das uns aufgegeben ist, das Äußerste, die letzte Probe und Prüfung, die Arbeit, für die alles andere nur Vorbereitung ist. Liebhaben von Mensch zu Mensch. Dass wir Sünder sind, uns gegenseitig das Leben sowieso schwer machen, davon müssen wir bei jedem Versuch, Frieden zu schaffen, mit dem anderen ausgehen. Man mag über Ehe zum Beispiel das beispielhaft sich klar machen, wenn zwei zusammengehen und zusammengehören. Es ist ja immer wieder spannend, auch in mancher langjährigen Ehe, welches Rollenverständnis da so stattfindet. Wenn ich meine Bibel richtig verstehe, ist in dieser Partnerschaft der Ehe, die von Gott herkommt, jeder Mensch gleich wertvoll. Gleich wertvoll. Gleichberechtigung ist ein völlig unbrauchbares und schlechtes Wort. Gleich wertvoll. Und wenn der andere gleich wertvoll ist wie ich, dann habe ich überhaupt gar nicht die Möglichkeit, den anderen zu bedrängen, unter Druck zu setzen, mich über ihn hinwegzusetzen, seine Gefühle zu missachten, am Ende vielleicht sogar Gewalt anzuwenden. Bei uns und bei mir melden sich eine Vielzahl von Menschen, die Missbrauch in ihrer Kindheit erlebt haben, Kindesmissbrauch. Es melden sich aber auch viele, weil sie denken, unser Fachbeirat hat darin auch die Aufgabe und wir versuchen, dem auch gerecht zu werden, die Gewalt in der Ehe erleben, in unseren Gemeinden. Wir reden hier nicht von der bösen Welt da draußen. Gleichwertigkeit bedeutet, der andere ist genauso wertvoll und einzigartig und von Gott gewollt wie ich. Ich habe keinerlei Möglichkeit, mich über ihn hinwegzusetzen, ihm irgendwie zu bedrängen oder ihm Gewalt oder ihr Gewalt anzutun. Ich habe es nicht. Wenn ich es tue, versündige ich mich. Und an dieser Stelle sind die Gebote Gottes sehr klar. Friede beruht auf der so wesentlichen Einsicht, dass keiner von uns vollkommen ist. Ich bin es nicht und du bist es auch nicht. Jeder ist unvollkommen, ist Sünder. Aber, sagt Paulus, es gibt Vergebung. Es gibt Vergebung und es gibt Barmherzigkeit. Damit fängt er dieses Kapitel im Römerbrief an, Vers 1. Es gibt Barmherzigkeit. Warum sind die Freunde und Nächste so unvollkommen, wie sie sind? Vielleicht hast du dich das manchmal auch gefragt. Und vielleicht ist dir das nicht ganz fremd, wenn man so auch unter sich ist, so in der Familie oder mit Leuten, wo man sich gut versteht. Und man fängt an, über irgendjemand zu reden, über den man sich auch zu Recht geärgert hat. Und dann redet man sich so in Rage und redet noch dies und das und noch was. Und wenn man so eine Weile über alle möglichen Leute gesprochen hat, vielleicht Sabbatmittag beim Mittagessen, hat man am Ende gar den Eindruck, die haben alle irgendwie ein Ding an der Waffel. Einzigen normalen Menschen sind noch wir. Und das ist spannend, wenn man sich so in so eine Selbstschau hineinbegibt und sich betrachtet, wie recht man hat und dass man eigentlich noch die Adventbotschaft als fast letzter Übriggebliebener hochhebt. Wie viele Briefe werden heute geschrieben und Traktate? Nicht erst heute, aber immer noch und viel stärker noch. In meinen ersten Jahren als Prediger habe ich diese Polarisierung mit falschen und richtigen Predigern, mit abgefallenen und richtigen Adventisten, und der hat noch die Adventbotschaft, dieses Einsortieren in wirklich ganz existenzielle Glaubensdinge, das kannte ich da nicht. Mein Eindruck ist, das hat die letzten 15, 20 Jahre so seine Entwicklung genommen und dieses Gift verbreitet sich. Es ist so einfach, über den abwesenden Dritten zu sprechen. Und die spannende Frage ist, was von unseren Gesprächen übrig bleiben würde, wenn wir nur das ansprechen, was uns selber betrifft, die wir gerade zusammen sind. Wenn alles wegbliebe, was irgendeinen anderen betrifft, der gerade nicht dabei steht. Paulus sagt, es ist schwer. Und Paulus sagt, hier sind wir auf dem Weg. Und dieser Prozess wird ein Leben lang dauern. Und er spricht auch von Barmherzigkeit. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Warum sind die Freunde so unvollkommen, wie sie sind? Warum kann man sie sich nicht so hinbiegen, wie es gut wäre? Selbst in der Ehe, in der Partnerschaft, immer wieder in Traugesprächen, finde ich interessant zu erleben, wie oft genug dann auch die Bräute, die Mädchen häufiger, aber es gibt es auf beiden Seiten, denken, das gewöhne ich ihm auch noch ab, das biege ich ihm noch, das biege ich noch zurecht. Und mancher versucht das ein ganzes Eheleben lang, den anderen irgendwie umzubiegen oder dahin zu biegen, wo er ihn haben will. Dann frage ich mich, warum habt ihr euch geheiratet? Wenn du nie aufgibst, deine Unzufriedenheit zu dokumentieren, wann fängst du an, deinen Partner zu lieben? Zu lieben bedeutet, ihn so zu akzeptieren, wie er ist. Mit wirklich allem. Warum habt ihr geheiratet, frage ich manche, die vor dem Scherbenhaufen ihrer Ehe stehen und fragen, kann uns jemand helfen? Sie haben mitunter keine Antwort darauf. Ihr lieben jungen Leute, ist eine spannende Frage, warum heiratet man? Letztens sagte mir ein Mädchen, ja, machen doch alle. Alleine sein ist doof. Ist auch ein Motiv. Aber ob es ein Leben lang trägt? Warum sind Freunde und Nächste so unvollkommen? Warum kann man sich Menschen nicht so hinbiegen? Vielleicht ist der charakterlich Schwierige erblich sehr belastet. Weißt du das? Vielleicht ist der Lieblose als Kind nie geliebt worden, sondern immer nur geschlagen worden. Und ich muss euch leider gestehen, wenn wir über das Thema Missbrauch reden, da geht es ja auch um körperlichen Missbrauch, das heißt mit körperlicher Züchtigung. Diejenigen in unseren Gemeinden, die am frömmsten sind oder sein wollen, haben am meisten geschlagen. Ich sage das nicht von oben herab. Ich sage das und es tut mir das Herz dabei weh, wie viel Gewalt auch Kindern angetan wird. Vielleicht ist der charakterlich Schwierige nie geliebt worden. Hat es nie erlebt, dass die Eltern sich mal umarmt haben? Hat es nie erlebt, dass jemand ihn mal gedrückt hat und gesagt hat, du bist was Wunderbares, es ist schön, dass es dich gibt? Hat es nie erlebt. Und du wunderst dich, warum er so verletzend ist. Vielleicht ist der Gewalttätige auf dem Schulhof immer verprügelt worden. Vielleicht. Vielleicht ist einer von Freunden so oft enttäuscht und verletzt worden, dass er keinem mehr glaubt. Geht mal auf die Treffen, die manchmal organisiert werden auf der Marienhöhe, wo ehemalige Adventisten sich treffen, die nicht mehr zur Gemeinde kommen. Das sind überwiegend nicht theologische Fragen, der Sabbat oder sonstige Dinge. Das sind überwiegend Dinge, Enttäuschungen, Verletzungen, hinterm Rücken reden, alles, was die Seele kaputt machen kann. Vielleicht hat einer unendlich tiefe Wunden in seiner Seele und du denkst, seine Art ist ja unmöglich, seine Ansichten sind ja katastrophal. Und gleichzeitig sehnt dieser Mensch sich nach nichts so sehr als danach, akzeptiert zu werden und geliebt zu werden. Er signalisiert dir mit seiner ganzen Art eine abweisende Haltung und gleichzeitig schreit seine Seele danach, dass endlich jemand da wäre, der ihn akzeptiert und liebt, wie er ist. Wenn möglich, sagt Paulus, soll ich mit ihm Frieden haben. Dazu brauche ich viel Geduld. Die Liebe duldet alles, sagt Paulus. Vielleicht entdeckt dieser andere eines Tages mit Staunen, dieser merkwürdige andere, dass du ihn ernst nimmst und achtest und für ihn bist, Frieden machen willst mit ihm, so wie er ist. So hat es Christus mit mir gemacht. Christus hat im Vorhinein Gutes mit mir im Sinn gehabt und mit dir. Die Vorgabe seiner Liebe hat aus dir etwas gemacht und sie hatte keine Bedingungen, an die Liebe geknüpft war. Gott denkt und redet gut über dich, obwohl er alles von dir weiß. Wenn wir alles voneinander wüssten, dann würde es wahrscheinlich sehr bald keine Gemeinde mehr geben. Weil wir nicht glauben könnten, was der andere in seiner Seele und in seiner Vergangenheit vielleicht für Abgründe hätte. Gott weiß alles von uns und denkt und redet gut über uns. Das ist das Kreuz. Und hier bin ich ganz persönlich gemeint und nicht mein Nachbar und andere, an die ich immer wieder gern denke, wenn es darum geht, was zu begreifen. Gott weiß alles über mich und denkt und redet gut über mich trotzdem und steht vor dem Vater im Himmel und tritt für mich ein und sagt ihm, er hat vielleicht alles übertreten und nichts gehalten, aber er hängt sich an mich. Ich zitiere gerade Martin Luther. So lass ihn auch durchschlupfen. Jesus Christus tritt für dich ein, trotz all der Dinge, die er von dir weiß. Und selbst von den Dingen, wo du denkst, das ist so geheim und so tief in der Seele, Christus weiß es. Was du tust in den Momenten, wo du vielleicht auch denkst, dass keiner dich sieht, Christus weiß alles. Und dennoch denkt und redet er gut über dich. Er nimmt dich an, unverdient, und hat dir einen neuen Wert gegeben durch die Gotteskindschaft. Aus Sündern wie mir und dir sind Gerechte geworden. Wir könnten dazu Römer- und Epheser-Texte lesen, noch und nöcher, wo das immer wieder so klar formuliert wird. Und Paulus ermahnt uns in diesem Satz hier und sagt, lass das auch deine Mitmenschen spüren. Das, was dir widerfahren ist und widerfährt, das lass auch deine Mitmenschen spüren. Die Frage natürlich, sind diese richtigen Ermahnungen samt biblischen Begründungen überhaupt realistisch? Ist das überhaupt wirklichkeitstauglich? Die Texte sind ja für eine vollkommene Welt gedacht, mit allen Menschen Frieden, neue Erde, na klar, da haben wir mit allen Menschen Frieden, gar keine Frage. Dort werden keine Rangeleien mehr stattfinden, hoffentlich doch nicht. Man kann sich es kaum vorstellen, dass dort keine Rangeleien mehr stattfinden. Aber dort wird alles gut sein, jeder wird zufrieden sein, Frieden mit allen Menschen. Dann ja, Herr, aber jetzt, wenn wir Böses nicht mit Bösem vergelten, wenn wir nicht auch manchem Scharlatan Einhalt gebieten und eine klare Gegenwehr aufbauen, das wäre fatal. Dann nehme das Böse überhand. In der U-Bahn wegzuschauen, wenn Leute bedrängt werden, das wäre doch fatal. Man muss doch dagegen etwas unternehmen. Bestärkt das dann nicht die Skrupellosen und die Schlimmen unter uns, noch skrupelloser zu sein? Wenn alle wegschauen, dann kann man ja erst richtig draufhauen. Ist es nicht so? Man muss doch was unternehmen. Die Zeitungen sind ja auch voll davon bis heute. Selbst in Kleinem wie im Großen. Die Banker, die Millionen und Milliarden verschleudert haben, stecken heute schon wieder kaum eine Zeit danach die großen Bonizahlungen ein. Es scheint ja immer so weiterzugehen. Ungerechtigkeit in dieser Welt, aber auch in meiner kleinen Lebenswelt, war doch nie so groß wie heute. Durch die Medien kann man doch diese Ungerechtigkeit geradezu mit Händen greifen. Paulus hat für diese Fragen keine grundsätzliche Lösung, ihr Lieben. Paulus hat für diese Fragen keine grundsätzliche Lösung, indem er sagt, so und so müsst ihr es dann machen. Wenn möglich, das heißt, Paulus zeigt uns sein tiefes Wissen um den Zustand der sündigen Welt, wenn möglich. Er weiß, dass es an verschiedenen Stellen nicht aufgeht. Und damit räumt Paulus zwei Dinge ein. Erstens, es gibt Situationen, in denen man bei allem guten Willen den anderen nicht gewinnen kann, einfach weil der nicht will. Seine Selbstwahrnehmung völlig verdreht ist, was immer, das gibt es. Zweitens, es gibt aber auch Fälle, in denen man um anderer Menschen und um des ganzen Willen mit absoluter Härte vorgehen muss. Das gibt es. Und dazu sind wir gerufen, in aller Demut, aber in aller Bestimmtheit, Dinge klarzustellen. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe erlebt, dass ich missbraucht worden bin und dort ist dieser Gemeindeleiter, der ist derjenige, der sich an mir vergangen hat, dann sind wir gerufen, etwas zu tun. Wir sind nicht gerufen, das letzte Gericht zu sprechen, ihr Lieben. Das spricht Gott in alle diesen Fragen, in den schweren, aber auch in den leichteren. Das letzte und das eigentliche Gerechtigkeitsurteil spricht immer Gott. Aber wir sind gerufen, uns zu denen zu stellen, denen Unrecht widerfährt, in solcher schlimmen, aber auch in anderer Weise. Es gibt Fälle, wo wir klar sein müssen, ohne dabei diejenigen zu sein, die verurteilen. Und die spannende Frage, die sich daraus ergibt, wie denn nun? Mit allen Frieden haben, dann darf man ja eigentlich keinen kritisieren, man hat ja selber was am Stecken, aber dann doch wieder klar Stellung beziehen, wie sollen wir es denn nun machen? Paulus gibt eine ganz einfache und klare Handlungsanweisung im Vers 19, der nach diesem Vers 18 kommt. den ihr auch gut kennt, diese Kapitel sind ja bekannt, Vers 19, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Paulus sagt, wir legen nicht die Skala fest der Gerechtigkeit, die von Gott her umgesetzt werden muss, keiner von uns. Und das fällt uns so unendlich schwer. Gerechtigkeit und Recht ist der Zuständigkeitsbereich Gottes. So schwer uns das fällt, er sagt im Vers 19, gebt Raum dem Zorn Gottes. Das letzte Wort, das letzte Urteil spricht immer Gott. Wer richtet und sich rächt, greift in den Zuständigkeitsbereich Gottes ein. Also um es nochmal mit einem anderen Satz zu sagen, bei der Frage Frieden haben mit allen Menschen und auch einzugreifen und Leute zurechtzuweisen, ist die Frage, mit welchem Motiv? Welches Motiv treibt mich? Wenn ich dafür stimme, dass jemand unter Gemeindezucht gestellt wird, wenn ich dafür bin, dass jemand kritisiert wird, welches Motiv treibt mich? Und Paulus sagt, hier ist ganz wichtig, sich selber zu fragen und selber ehrlich zu sein vor dem eigenen Herzen und vor Gott. Was ist mein Motiv? Ist mein Motiv, so etwas wie der Rächer der Enterbten zu sein und quer durch den Wald mit dem Schwert in der Hand? Ist mein Motiv, endlich Gerechtigkeit zu erfahren für meine eigenen Verletzungen? Oder ist mein Motiv, zu Recht helfen zu wollen? Wir finden bei Jesus immer diesen Moment, wenn er auch Dinge kritisch anmerkt. Er verurteilt nicht mal die Jünger, er sagt klare Worte, aber es geht immer ums Helfen, ums ehrliche Helfen vom Herzen. Wenn du dem Menschen, den du vielleicht am liebsten zum Mond schießen möchtest, wirklich von Herzen gerne helfen möchtest, dann geh auch hin und sag ihm klare, kritische Worte. Wenn das Motiv ein anderes ist, dann ist für dich die ganze Sache sehr schwierig. Was ist dein Motiv, wenn du Leute angreifst oder ihr Verhalten als kritisch betrachtest? Was ist dein Motiv? Paulus ist ja ganz klar. Wer richtet und sich recht und endgültiges Urteil spricht, und das tun heute manche in unseren Gemeinden, greift in den Zuständigkeitsbereich Gottes ein. Wer abgefallen ist oder nicht in unserer Gemeinde, das hat keiner von uns zu bestimmen. Ich bin immer wieder sprachlos, dass es doch eine Reihe gibt, die meinen, das aussprechen zu sollen, dass dieser und jener vielleicht nicht mehr der richtige Adventist ist, nicht mehr richtig glaubt. Wenn Gott es am Ende sagt, ja gut, dann ist es so. Aber welcher unvollkommene, sündige Mensch hat die Berechtigung und den Auftrag Gottes, sich hinzustellen und das an die Wand zu schreiben? Und was würde von seinem Image übrig bleiben, wenn sein Leben plötzlich offenkundig für alle auf dem Tisch liegen würde? Was würde übrig bleiben von der Anklage gegen andere? Du kannst dich nicht entschuldigen, Römer Kapitel 2. Du Mensch, der du andere richtest für das, was du selber tust. Dieses Kapitel müsste man eigentlich hier dazu nehmen. Es geht letztlich darum, dass alle Menschen für Gott gerettet werden. Alle Menschen will Paulus gerettet wissen. Paulus ist Missionar. Ihm geht es nicht darum, auszusortieren. Sichtung, wir würden gern aussortieren und unsere Gemeinden etwas gesund schrumpfen. Paulus sagt, alle Menschen retten, alle Menschen, ob in der Gemeinde oder draußen, allen das Evangelium, das ist der Geist des Paulus. Und so bis zum geht nicht mehr daran glauben, dass dieser Mensch doch ein geliebtes Kind Gottes ist. Und von seinem Weg vielleicht auch ein Stück abkommt und auch den Weg findet, wenn er denn wirklich abgeirrt ist. Bis zum geht nicht mehr daran glauben und ihn zu achten als gleich wertvoll wie mich, weil ich weiß, über diesen Menschen redet und denkt Christus gut. Mit welchem Recht komme ich an die Seite und sage, aber lieber Gott, das ist ein ganz mieses Stück Mensch. Mit welchem Recht? Christus redet über diesen Menschen gut und denkt über ihn gut und setzt sich für diesen Menschen ein bei Gott, dem Vater im Himmel. Und ist doch für ihn gestorben. Welche Beauftragung habe ich, mich dazwischen zu stellen und ein anderes Urteil zu sprechen? Welches Recht habe ich? Liebe von Gott überwindet alle Schranken. Sie sortiert die Menschen, die wir kennen, über die wir uns ärgern, nicht in zwei Gruppen, wenn es wirklich Liebe ist. Wenn es was anderes ist, dann sortieren wir die Schubladen. Dann haben wir die Schubladen sehr schnell offen. Wir sortieren, wenn wir wirklich Liebende sind, weil wir von Gott geliebt sind, nicht in Gruppen, die Guten und die Schlechten, Schublade oben, Schublade unten, konservativ, liberal, zugewandert, einheimisch, was auch immer ihr gerne mögt, die zu lieben oder zu hassen wären. So viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Mein Feind, und das kann manchmal sogar der Ehepartner sein, Das kann manchmal sogar der Ehepartner sein. Mein Feind und ich haben schmerzlich unerledigte Probleme. Aber er oder sie soll merken, dass ich es gut mit ihm oder ihr meine. Er soll merken, dass ich es gut mit ihm meine. Die Kinder sollen merken, dass wir es gut mit ihnen meinen. Jeder von uns soll merken, dass wir gut miteinander auskommen wollen, vom Herzen her. Wenn man es formulieren muss und sagen muss, ich meine es ja gut mit dir, wenn man das sagen muss, dann stimmt es schon nicht mehr. Wenn man seinem Kind, nachdem man es verdroschen hat, sagen muss, ich meine es doch nur gut mit dir, dann ist es gelogen. Menschen spüren, ohne dass du es sagen musst, ich meine es gut mit dir. Kinder spüren das noch viel mehr und spüren fast, ich will nicht sagen instinktiv, aber sehr, sehr schnell, ob die Erwachsenen, die da sind, es gut mit ihnen meinen, wirklich gut. Kinder spüren das. Und sie weichen manchen Menschen aus, ohne was zu sagen. Sie könnten es vielleicht gar nicht mal begründen. Sie spüren, wie es im Herzen ist. Sie spüren das. Wie viel mehr Christus. Wie viel mehr Christus. Wir haben vielleicht miteinander unerledigte Probleme. Und vielleicht hat der Paulus am Ende ja recht, dass wir wirklich, bis der Herr wiederkommt, nicht alles aufgearbeitet haben und wir bis dahin wirklich auch darum ringen. Aber die Frage ist, ob ich von Herzen her, so viel an mir liegt, es mit dem anderen gut meine, möchte, dass es ihm gut geht, der neben mir steht, gleich wertvoll, gleich hochgeachtet von Christus wie ich. Ich möchte schließen mit einem Gebet, das ich vorlese, nicht als Gebet spreche, von einer Frau, die im 16. Jahrhundert gelebt hat, Teresa von Avila. Sie ist als Kirchenlehrerin eines Mönchsordens, Tochter eines Juden, in den Geschichtsbüchern beschrieben, hat 1515, begann ihr Leben bis 1582. Sie muss ein sehr schweres Leben gehabt haben. Der frühe Tod der Mutter. Mit 16 hat der Vater sie ins Kloster gebracht, weil er überfordert war und vermutlich auch manches getan hat, was nicht gut war. Mit 21 Jahren wird sie so schwer krank, dass diverse Heilungsversuche das Ganze noch verschlimmern. Kurpfuscherei, wie wir heute sagen. 3 Jahre lang lebte sie in so tiefen Schmerzen, dass sie sich nicht einmal bewegen konnte. 3 Jahre lang. Man hielt sie am Ende sogar für tot und hatte schon das Grab geschaufelt und wollte sie beerdigen, obwohl sie noch nicht gestorben war. Ihre eigentliche Bekehrung erlebt sie erst, als sie circa 40 Jahre alt ist, als sie ein Bild sieht von Christus am Kreuz, dem leidenden Christus, und zu ahnen beginnt, was dieser Heiland für eine Bedeutung hat und was die Bibel da meint. Gegen alles, was sie in ihrem Leben bisher erlebt hat, von Menschen, die angeblich so fromm waren und das Gute wollten. Von dieser Teresa von Avila schließe ich mit einem 5-zeiligen Gebet, weil ich es so gut finde. Herr, du weißt, dass ich von Tag zu Tag älter werde und eines Tages alt. Bewahre mich vor dem Drang, bei jeder Gelegenheit etwas sagen zu müssen. Erlöse mich von der großen Leidenschaft, die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen. Lehre mich, Herr, nachdenklich und hilfreich, aber nicht beherrschend zu sein. Lehre mich, Herr, die wunderbare Weisheit, dass ich mich irren kann. Und erhalte mich so liebenswert wie möglich. Amen.